Alle erhoben sich, denn nun stand ein Gesellschaftsspiel an.
»Ich bin froh«, sagte Lady Middleton zu Lucy, »dass Sie heute Abend das Körbchen für die arme kleine Anna Maria nicht mehr fertig machen. Mit der Filigranarbeit bei Kerzenlicht würden Sie sich ja die Augen verderben. Und morgen früh werden wir schon irgendeine Entschädigung für die liebe Kleine finden, damit es sie nicht so sehr bekümmert.« Dieser Wink genügte. Lucy erinnerte sich sofort und erwiderte, »Sie irren sich, Lady Middleton. Ich habe nur damit gewartet, weil ich Sie fragen wollte, ob Ihre Spielrunde auch ohne mich auskommt. Sonst säße ich jetzt schon an meiner Arbeit. Um nichts in der Welt möchte ich den kleinen Engel enttäuschen. Und wenn Sie mich jetzt am Kartentisch brauchen, bastle ich das Körbchen auf jeden Fall nach dem Abendimbiss zu Ende.«
»Das ist sehr lieb. Ich hoffe, Sie verderben sich nicht die Augen. Möchten Sie nach Arbeitskerzen klingeln? Ich weiß, mein armes kleines Mädchen wäre arg enttäuscht, wenn der Korb morgen nicht da wäre. Ich habe ihr zwar gesagt, dass er sicher nicht fertig wird, aber sie rechnet bestimmt damit.« Sofort zog Lucy den Arbeitstisch heran und nahm wieder Platz, so eifrig und freudig, als kenne sie kein größeres Vergnügen, als für ein verwöhntes Kind ein Filigrankörbchen zu basteln. Den anderen schlug Lady Middleton eine Runde Casino vor. Niemand hatte etwas dagegen. Nur Marianne rief, wie immer ohne Rücksicht auf Anstand und gute Manieren, »Ihre Ladyschaft werden die Güte haben, mich zu entschuldigen. Sie wissen ja, ich hasse Kartenspiele. Ich werde mich ans Klavier setzen. Ich habe noch nicht darauf gespielt, seit es gestimmt worden ist.« Und ohne weitere Förmlichkeiten wandte sie sich ab und dem Instrument zu. Lady Middleton machte ein Gesicht, als danke sie dem Himmel, dass sie selbst niemals solch ungehobelte Äußerungen von sich gab. »Sie wissen ja, Ma'am, Marianne kann sich nie lange von dem Instrument fernhalten«, sagte Eleanor in dem Bemühen, diesen Schnitzer auszubügeln. »Und das wundert mich auch nicht, denn ich kenne kein Piano mit einem so guten Klang.« Die verbleibenden 5 mussten nun ihre Karten ziehen. »Falls ich ausscheide«, fuhr Eleanor fort, »könnte ich ja Miss Lucy Steele behilflich sein, indem ich ihr die Papierchen rolle. Es gibt nämlich noch ziemlich viel an dem Korb zu tun. Allein bekommt sie ihn unmöglich noch heute Abend fertig. Es wäre mir ein großes Vergnügen, wenn Miss Steele mich mitarbeiten ließe.«
»Ich wäre Ihnen tatsächlich sehr verbunden, wenn Sie mir helfen würden«, rief Lucy. »Denn es gibt noch mehr zu erledigen, als ich dachte. Und es wäre mir ganz entsetzlich, wenn ich die liebe Anna Maria am Ende doch enttäuschen müsste.«
»Oh, das wäre wirklich schrecklich«, sagte Miss Steele. »Das liebe kleine Herzchen, ich hab sie so gern.«
»Sehr nett von Ihnen«, sagte Lady Middleton zu Eleanor. »Und da Ihnen diese Arbeit wirklich gefällt, haben Sie vielleicht die Güte, erst wieder bei der nächsten Runde mitzuspielen? Oder wollen Sie doch jetzt gleich Ihr Glück versuchen?«
Eleanor ging nur zu gern auf den ersten Vorschlag ein, und erreichte auf diese Weise mit ein wenig Höflichkeit, für die Marianne sich immer zu schade war, genau das, was sie wollte, während sie gleichzeitig auch noch Lady Middleton zufriedenstellte. Lucy machte ihr bereitwillig und freundlich Platz, und so saßen die beiden schönen Rivalinnen Seite an Seite am selben Tisch, einträchtig in dieselbe Arbeit vertieft. Das Klavier, an dem Marianne in ihre Musik und ihre Gedanken gehüllt bereits alle anderen im Raum vergessen hatte, stand glücklicherweise so nah, dass Miss Dashwood glaubte, im Schutz seiner lauten Töne das fesselnde Thema gefahrlos anschneiden zu können, ohne am Kartentisch gehört zu werden. Kapitel 24. Mit fester Stimme, wenn auch nur halblaut, begann Eleanor. »Ich wäre des Vertrauens unwürdig, das Sie in mich gesetzt haben, wenn ich mir nicht eine Fortführung unseres Gesprächs wünschte, nicht immer noch neugierig auf dieses Thema wäre. Und so will ich mich gar nicht erst entschuldigen, wenn ich es nochmals anspreche.«
»Danke, dass Sie das Eis brechen«, rief Lucy eifrig. »Jetzt ist mir leichter ums Herz, denn irgendwie habe ich schon befürchtet, ich hätte Sie mit dem, was ich Ihnen am Montag erzählt habe, gekränkt.«
»Mich gekränkt? Wie kommen Sie denn darauf? Glauben Sie mir«, und Eleanor sprach mit der größten Aufrichtigkeit, »nichts liegt mir ferner, als Ihnen einen solchen Eindruck zu vermitteln. Wüssten Sie einen Beweggrund für Ihr Vertrauen, der nicht ehrenvoll und schmeichelhaft für mich wäre?«
»Trotzdem muss ich sagen«, erwiderte Lucy mit einem bedeutungsvollen Blick aus ihren kleinen, wachsamen Augen, »dass mir in ihrem Verhalten eine Kühle und ein Missfallen zu liegen schienen, die mich beunruhigt haben.
Ich war überzeugt, sie sind mir böse. Und ich habe mit mir gehadert, weil ich mir die Freiheit genommen hatte, ihnen meine Probleme aufzuhalsen. Nun bin ich sehr froh, dass ich mir das nur eingebildet habe und sie mir in Wirklichkeit keine Vorwürfe machen. Wenn sie wüssten, wie trostreich es für mich war, dass ich ihnen mein Herz ausschütten und über das sprechen konnte, woran ich Tag aus, Tag ein denke, dann würden sie aus Mitleid gewiss über alles andere hinwegsehen.
Natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es für sie eine große Erleichterung war, mir ihre Situation so offen zu schildern. Und seien Sie versichert, Sie sollen nie einen Grund haben, dies zu bereuen. Ihre Lage ist äußerst unselig. Sie scheinen mir von Schwierigkeiten eingekreist, angesichts derer Sie beide all Ihre Liebe brauchen werden, um einander zu stärken. Mr. Ferrars ist finanziell, glaube ich, gänzlich von seiner Mutter abhängig.
Er selbst besitzt nur 2000 Pfund. Es wäre Wahnsinn, bei einer solchen Finanzlage zu heiraten. Auch wenn ich für meinen Teil auf mehr Geld auch in Zukunft klaglos verzichten könnte. Ich bin seit jeher an ein winziges Budget gewöhnt und könnte es ihm zuliebe mit jeder Form von Armut aufnehmen. Aber ich liebe ihn zu sehr, um mich zu dem selbstsüchtigen Werkzeug zu machen, das ihm alles wegnimmt, was ihm seine Mutter vielleicht gibt, wenn er nach ihren Wünschen heiratet. Wir müssen warten. Vielleicht noch viele Jahre. Bei jedem anderen Mann auf Erden wäre das eine besorgniserregende Aussicht. Aber Edwards Liebe und Treue können mir durch nichts geraubt werden. Davon bin ich überzeugt.
Das zu wissen ist die Hauptsache. Und er wird zweifellos von demselben Vertrauen in Sie getragen. Wenn Ihre gegenseitige Zuneigung abgenommen hätte, was im Fall vieler Menschen und unter vielen Umständen bei einer vierjährigen Verlobungszeit nur natürlich wäre, dann wären Sie tatsächlich in einer bemitleidenswerten Lage. Hier blickte Lucy auf, doch Eleanor hütete sich vor jedem Gesichtsausdruck, der ihren Worten eine argwöhnische Bedeutung hätte unterlegen können.
»Edwards Liebe zu mir«, sagte Lucy, »ist durch unsere lange, sehr lange Trennung gleich nach der Verlobung einer harten Prüfung unterzogen worden. Und sie hat diese Probezeit so gut bestanden, dass es unverzeihlich wäre, jetzt an seiner Liebe zu zweifeln. Ich kann getrost sagen, dass er mir diesbezüglich von Anfang an keine Sekunde lang Grund zur Besorgnis gegeben hat.«
Eleanor wusste nicht recht, ob sie bei dieser Behauptung lächeln oder seufzen sollte. Lucy fuhr fort.
»Außerdem bin ich von Natur aus ziemlich eifersüchtig. Und durch unsere unterschiedliche Lebensweise, er ist viel mehr in der Welt unterwegs als ich und wir sind ständig getrennt, war ich immer so argwöhnisch, dass ich ihm bei einem erneuten Zusammentreffen sofort auf die Schliche gekommen wäre, wenn es in seinem Verhalten mir gegenüber auch nur die leiseste Änderung gegeben hätte oder eine Niedergeschlagenheit, die ich mir nicht erklären konnte. Oder wenn er über eine Dame mehr gesprochen hätte als über eine andere. Oder in Longstaple in irgendeiner Hinsicht weniger glücklich gewirkt hätte als früher. Ich möchte nicht behaupten, dass ich ganz allgemein besonders wachsam oder scharfsichtig bin. Aber in einem solchen Fall hätte ich mich sicher nicht täuschen lassen.
»Das ist alles schön und gut«, dachte Eleanor. »Aber mir kannst du das nicht weismachen. Und dir selbst auch nicht.« »Was haben Sie denn nun vor?«, fragte sie nach kurzem Schweigen. »Beabsichtigen Sie einfach zu warten, bis Mrs. Ferrars stirbt, was ein trübsinniger und schlimmer Ausweg aus der ganzen Angelegenheit wäre? Ist Ihr Sohn entschlossen, sich all dem zu fügen und lieber die vielen öden Jahre der Ungewissheit, die Ihnen vielleicht beschieden sind, auf sich zu nehmen, als für einige Zeit den Unwillen seiner Mutter zu riskieren, indem er ihr die Wahrheit gesteht?«
»Wenn wir uns sicher sein könnten, dass es nur einige Zeit wäre. Aber Mrs. Ferrars ist eine sehr eigensinnige, stolze Frau. Höchstwahrscheinlich würde sie in der ersten Wut alles auf Robert überschreiben. Und bei diesem Gedanken vergeht mir um Edwards Willen alle Lust an überstürzten Maßnahmen.«
»Auch um ihrer selbst Willen, denn das wäre ja eine bis zur Unvernunft übertriebene Uneigennützigkeit.« Wieder blickte Lucy Eleanor an und schwieg. »Kennen Sie Mr. Robert Ferrars?«, fragte Eleanor.
»Überhaupt nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich glaube, dass er ganz anders ist als sein Bruder. Dumm und ein rechter Gag.«
»Ein rechter Gag?«, wiederholte Miss Steele, die diese Worte aufschnappte, weil Marianne beim Musizieren plötzlich eine Pause eingelegt hatte. »Aha, die beiden plaudern wohl über ihre Lieblingskavaliere.«
»Nein, Schwester«, rief Lucy, »da irrst du dich.
Unsere Lieblingskavaliere sind keineswegs rechte Gecken.
»Ich kann mich dafür verbürgen, dass der von Miss Dashwood keiner ist«, sagte Mrs. Jennings herzlich lachend. »Er ist nämlich einer der anständigsten, wohlerzogensten jungen Männer, die ich je erlebt habe. Aber was Lucy angeht, die ist ein listiges kleines Geschöpf, aus der kriegt man nie raus, wen sie mag.«
»Oh«, rief Miss Steele mit einem bedeutungsvollen Blick in die Runde, »ich wage zu behaupten, dass Lucys Kavalier genauso anständig und wohlerzogen ist wie der von Miss Dashwood.«
Eleanor errötete unwillkürlich. Lucy biss sich auf die Lippen und warf ihrer Schwester einen zornigen Blick zu. Eine Weile herrschte Schweigen auf beiden Seiten. Lucy beendete es, indem sie etwas leiser weitersprach, obwohl Marianne ihnen nun mit einem herrlichen Solokonzert mächtigen Schutz bot.
»Ich will Ihnen gestehen, welcher Plan mir seit einiger Zeit durch den Kopf geht, um die Sache in Gang zu bringen. Im Grunde bin ich sogar gezwungen, Sie einzuweihen, denn Sie sind mit von der Partie. Sie haben Edward sicher häufig genug gesehen, um zu wissen, dass ihm von allen Berufen die kirchliche Laufbahn am liebsten wäre. Nun ist mein Plan, dass er so rasch wie möglich die Weihen empfängt und dass Sie dann aus alter Freundschaft zu ihm und hoffentlich auch aus Sympathie für mich so nett sind, Ihren Einfluss bei Ihrem Bruder geltend zu machen und ihn überreden, Edward die Pfarrstelle von Norland zu geben. Es soll eine sehr gute Pfründe sein und der gegenwärtige Inhaber wird wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Das würde uns zum Heiraten reichen und für alles andere würden wir auf die Zeit und unser Glück vertrauen.«
»Es wäre mir immer eine Freude«, erwiderte Eleanor, »Mr. Ferrars meine Wertschätzung und Freundschaft auf jede erdenkliche Art zu beweisen. Aber merken Sie nicht, dass meine Einflussnahme in dieser Sache völlig unnötig ist? Er ist Mrs. Dashwoods Bruder. Das müsste für Ihren Mann Empfehlung genug sein.«
»Aber Mrs. John Dashwood wird es nicht gerade gutheißen, wenn Edward die Weine empfängt.«
»Dann würde meine Vermittlung vermutlich auch wenig ausrichten.«
Wieder schwiegen sie eine Weile. Schließlich rief Lucy mit einem tiefen Seufzer:
»Ich glaube, es wäre wohl das Gescheiteste der ganzen Sache, gleich ein Ende zu machen, indem ich die Verlobung löse. Die Schwierigkeiten von allen Seiten setzen uns dermaßen zu, dass wir auf diese Weise am Ende vielleicht glücklicher werden, auch wenn wir vorher eine Zeit lang leiden müssen. Wollen Sie mir keinen Rat geben, Miss Dashwood?«
»Nein«, antwortete Eleanor mit einem Lächeln, das ihre Erregung verbarg. »In einer solchen Sache bestimmt nicht. Sie wissen genau, dass meine Meinung bei Ihnen nichts gilt, wenn sie nicht Ihren Wünschen entspricht.«
»Da tun Sie mir Unrecht«, erwiderte Lucy würdevoll. »Ich kenne niemanden, dessen Urteil ich so hoch schätze wie das Ihre. Und wenn Sie sagen sollten, ich rate Ihnen unbedingt, die Verlobung mit Edward Ferrars zu beenden, das würde Sie beide glücklicher machen, würde ich das, glaube ich, auf der Stelle befolgen.«
Eleanor errötete, weil Edwards künftige Frau so unaufrichtig war, und erwiderte: »Ein solches Kompliment würde mich erst recht davon abhalten, eine Meinung zu diesem Thema zu äußern, wenn ich mir denn eine gebildet hätte. Das verkennt die Größe meines Einflusses völlig. Die Macht, zwei so zärtlich Liebende zu trennen, steht einer unbeteiligten Person nicht zu.«
»Gerade weil sie unbeteiligt sind«, sagte Lucy etwas pikiert und hob dieses Wort besonders hervor, »zählt ihr Urteil für mich, und zwar zu Recht. Nur wenn man unterstellen könnte, sie wären in ihren Gefühlen in irgendeiner Weise voreingenommen, wäre ihre Meinung nichts wert.«
Eleanor hielt es für geraten, hierauf nichts zu antworten, um nicht Unbefangenheit und Freimütigkeit ihres Gesprächs zu gefährden. Sie war sogar entschlossen, das Thema niemals mehr anzusprechen. Deshalb folgte auf diese Worte erneut eine minutenlange Pause, die auch diesmal von Lucy beendet wurde.
»Sind Sie in diesem Winter in London, Miss Dashwood?«
fragte sie, heiter gelassen wie immer.
»Sicher nicht.«
»Wie bedauerlich«,
versetzte ihr gegenüber. Dabei strahlten ihre Augen bei dieser Mitteilung.
»Es hätte mich sehr gefreut, wenn wir uns dort getroffen hätten. Aber wahrscheinlich werden Sie trotzdem fahren. Gewiss werden Ihr Bruder und Ihre Schwägerin Sie einladen.«
»Selbst wenn, steht es nicht in meiner Macht, Ihre Einladung anzunehmen.«
»So ein Pech. Ich hatte fest damit gerechnet, Sie dort zu treffen. Anne und ich sind in der zweiten Januarhälfte bei Verwandten, die wir schon seit Jahren besuchen sollen. Ich fahre allerdings nur hin, um Edward zu sehen. Er ist im Februar dort. Andernfalls hätte London keinen Reiz für mich. Ich bin nicht in der Stimmung für diese Stadt.«
Bald darauf wurde Eleanor wieder an den Kartentisch gerufen, denn die erste Spielrunde war abgeschlossen und somit war das vertrauliche Gespräch zwischen den zwei Damen beendet, was diese ohne Bedauern hinnahmen. War doch auf beiden Seiten kein Wort gefallen, das die gegenseitige Abneigung gemildert hätte. Eleanor setzte sich mit der betrüblichen Gewissheit an den Kartentisch, dass Edward nicht nur keine Liebe für die Person empfand, die seine Frau werden sollte, sondern auch keinerlei Aussicht hatte, in seiner Ehe einigermaßen glücklich zu werden, was eine aufrichtige Liebe zumindest von ihrer Seite ja ermöglicht hätte. Denn nur schiere Selbstsucht konnte eine Frau dazu bringen, an einer Verlobung festzuhalten, deren der Mann schon überdrüssig war, was sie offenbar sehr wohl spürte. Von da an griff Eleanor das Thema nicht mehr auf. Und wenn Lucy es bei jeder Gelegenheit anschnitt und ihre Mitwisserin, sobald sie einen Brief von Edward erhalten hatte, besonders ausführlich von ihrem Glück in Kenntnis setzte, äußerte diese sich ruhig und vorsichtig und wechselte das Thema, sobald es die Höflichkeit erlaubte. Denn sie empfand solche Gespräche als ein Entgegenkommen, das Lucy nicht verdiente und das für sie selbst gefährlich war. Der Besuch der Mrs. Steele auf Barton Park zog sich viel länger hin als bei der ersten Einladung geplant. Sie erfreuten sich zunehmender Beliebtheit. Man konnte nicht mehr auf sie verzichten. Sir John wollte nichts von einer Abreise hören. Und trotz der zahlreichen, seit langem getroffenen Verabredungen in Exeter, trotz der unbedingten, jeweils gegen Ende der Woche besonders zwingenden Notwendigkeit, dorthin zurückzukehren, um selbige Verabredungen einzuhalten, ließen sie sich überreden, fast 2 Monate auf Barton Park zu bleiben und schließlich jenes Fest mitzufeiern, das ob seiner Bedeutung eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Privatbällen und großen Dinners erforderte. Kapitel 25. Auch wenn Mrs. Jennings einen Großteil des Jahres in den Häusern ihrer Kinder und Freunde zu verbringen pflegte, besaß sie selbst sehr wohl einen festen Wohnsitz. Seit dem Tod ihres Mannes, der in einem weniger vornehmen Stadtteil erfolgreich Handel getrieben hatte, residierte sie jeden Winter in einem Haus in der Nähe des Portman Square. Diesem Heim wandten sich Anfang Januar ihre Gedanken zu und unvermittelt und für diese völlig unerwartet, lud sie eines Tages die beiden älteren Mrs. Dashwood ein, sie dorthin zu begleiten. Eleanor bemerkte weder das sich verfärbende Antlitz noch den lebhaften Blick ihrer Schwester, die dem Plan offenbar nicht abgeneigt war, und lehnte auf der Stelle für sich und Marianne dankend, aber entschieden ab, in dem Glauben, sie spreche in ihrer beider Namen. Als Grund gab sie an, sie seien fest entschlossen, ihre Mutter um diese Jahreszeit auf keinen Fall allein zu lassen. Mrs. Jennings vernahm die Absage einigermaßen erstaunt und konnte ihre Einladung nur wiederholen. »Ach du lieber Gott! Ich bin sicher, Ihre Mutter kann Sie ganz gut entbehren. Ich flehe Sie an, tun Sie mir den Gefallen und kommen Sie mit. Es liegt mir sehr am Herzen. Glauben Sie ja nicht, Sie würden mir Unannehmlichkeiten verursachen. Ich werde Ihretwegen keineswegs von meinen Gewohnheiten abweichen. Ich müsste nur Betty mit der Postkutsche heimschicken und das kann ich mir hoffentlich noch leisten. Wir drei reisen ganz bequem in meiner eigenen Kutsche. Und wenn Sie in London nicht hinwollen, wo ich hingehe, na gut, dann können Sie immer noch mit einer meiner Töchter ausgehen. Ihre Mutter hat bestimmt nichts dagegen. Ich habe mich meiner Kinder mit so viel Glück entledigt, dass sie mir bestimmt zutraut, auch sie unter meine Fittiche zu nehmen. Und wenn ich nicht wenigstens eine von ihnen gut verheiratet habe, bevor wir uns trennen, so wird das nicht meine Schuld sein. Ich werde bei allen jungen Männern ein gutes Wort für Sie einlegen. Verlassen Sie sich drauf.
»Ich habe den Eindruck«, sagte Sir John, »Miss Marianne hätte gegen einen solchen Plan nichts einzuwenden, wenn ihre ältere Schwester mitziehen würde. Es ist wirklich bitter, dass sie sich nicht ein wenig vergnügen soll, nur weil Miss Dashwood das nicht wünscht. Ich rate also, Ihnen beiden nach London aufzubrechen, sobald Sie Barton Park satt haben und Miss Dashwood einfach nichts davon zu sagen.«
»Ich würde mich natürlich ungeheuer über Miss Marianne's Gesellschaft freuen«, rief Mrs. Jennings, »ob Miss Dashwood nun mitkommt oder nicht. Aber ich sag halt immer, je mehr, desto lustiger. Und ich dachte, es wäre für die beiden angenehmer, wenn sie zusammen sind. Denn wenn sie mich satt haben, können sie wenigstens miteinander reden und sich hinter meinem Rücken über meine altmodischen Sitten und Gebräuche lustig machen. Aber eine brauche ich auf jeden Fall, wenn ich schon nicht beide haben kann.«
Meine Güte, was glauben Sie denn, was das für ein Leben wäre, wenn ich so allein vor mich hinwursteln müsste, wo ich doch bis zum letzten Winter immer Charlotte bei mir hatte? Kommen Sie, Miss Marianne, schlagen Sie ein. Besiegeln wir den Handel. Und wenn Miss Dashwood ihre Meinung mit der Zeit noch ändert, umso besser.
Ich danke Ihnen, Ma'am. Ich danke Ihnen ganz herzlich, sagte Marianne erregt. Diese Einladung verpflichtet mich zu ewiger Dankbarkeit. Und es würde mich sehr glücklich machen, geradezu überglücklich, wenn ich sie annehmen könnte. Aber meine Mutter, meine liebe, gute Mutter, ich habe das Gefühl, dass Eleanors Bedenken gerechtfertigt sind. Und wenn sie durch unsere Abwesenheit weniger glücklich wäre, es weniger bequem hätte. Nein, nein, nichts soll mich dazu verleiten, sie allein zu lassen. Das soll, das darf mich keine Überwindung kosten.
Mrs. Jennings äußerte erneut ihre Zuversicht, dass Mrs. Dashwood sie sehr gut entbehren könne. Und Eleanor, die ihre Schwester jetzt durchschaute und merkte, dass ihr vor lauter Begierde, wieder bei Willoughby zu sein, fast alles andere gleichgültig wurde, widersetzte sich dem Plan nicht länger offen, sondern überließ die Entscheidung ihrer Mutter, von der sie sich allerdings kaum Hilfe für ihr Bemühen erwartete, einen Besuch zu verhindern, den sie für Marianne nicht gutheißen konnte und den sie um ihrer selbst willen aus gewissen Gründen vermeiden wollte. Was immer Marianne sich wünschen würde, die Mutter würde es eifrig unterstützen. Eleanor konnte nicht damit rechnen, sie zu einem vorsichtigeren Verhalten zu bewegen. Es war ihr auch bisher nie gelungen, in dieser Sache ihren Argwohn zu schüren. Und warum sie selbst nicht nach London wollte, wagte sie ihr nicht zu erklären. Dass die sonst so heikle Marianne, die doch mit Mrs. Jennings Manieren wohl vertraut war und diese nach wie vor abstoßend fand, alle einschlägigen Unannehmlichkeiten außer Acht ließ und in Verfolgung ihres einen Ziels alles übersah, was ihr reizbares Gemüt kränken musste, bewies offensichtlich und untrüglich, wie wichtig ihr dieses Ziel war. Und damit hatte Eleanor trotz allem, was geschehen war, nicht gerechnet. Als Mrs. Dashwood von der Einladung erfuhr, fand sie sofort, ein solcher Ausflug würde beiden Töchtern großes Vergnügen bereiten. Und da sie trotz Mariannes zärtlicher Rücksichtnahme genau merkte, wie sehr es ihr am Herzen lag, wollte sie nicht dulden, dass sie das Angebot ihretwegen ausschlugen, sondern bestand darauf, dass sie es beide umgehend annahmen. Frohgemut wie immer begann sie sich auszumalen, welche Vorteile ihnen allen aus dieser Trennung erwachsen würden.
»Ich bin entzückt von diesem Plan«, rief sie. »Es ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Margaret und ich werden ebenso sehr davon profitieren wie ihr. Wenn ihr und die Middletons fort seid, machen wir es uns mit unseren Büchern und der Musik gemütlich. Ihr werdet schon sehen, was für Fortschritte Margaret erzielt hat, bis ihr wiederkommt. Außerdem plane ich ein paar kleine Änderungen in euren Schlafzimmern. Die kann ich jetzt vornehmen, ohne dass jemand gestört wird.«
»London ist genau das Richtige für euch. Jeder jungen Frau in eurer Situation ist zu wünschen, dass sie die Sitten und Gebräuche und Vergnügungen dieser Stadt kennenlernt. Ihr werdet unter der Obhut einer mütterlichen, lieben Frau stehen, an deren Güte nicht zu zweifeln ist. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werdet ihr euren Bruder sehen. Und was immer er oder seine Frau für Fehler haben mögen, wenn ich bedenke, wessen Sohn er ist, finde ich es unerträglich, dass ihr einander so völlig fremd werdet.
Obwohl du, wie immer um unser Glück besorgt, jedes dir erdenkliche Hindernis für dieses Vorhaben aus dem Weg geräumt hast, sagte Eleanor, gibt es meiner Ansicht nach immer noch einen Einwand, der sich nicht so leicht widerlegen lässt.
Marianne machte ein langes Gesicht.
Und worauf spielt meine liebe, kluge Eleanor an? Welchen gewaltigen Hemmschuh schleppt sie jetzt an? Komm mir bloß nicht mit den Kosten.
Mein Einwand ist folgender. Ich glaube zwar, dass Mrs. Jennings ein gutes Herz hat, aber sie ist keine Frau, mit der wir gern zusammen sind oder die als Anstandsdame unser gesellschaftliches Ansehen hebt.
Das stimmt, erwiderte ihre Mutter. Aber ihr werdet nur selten mit ihr allein sein und in der Öffentlichkeit fast immer mit Lady Middleton erscheinen.
»Wenn Eleanor sich von ihrer Abneigung gegen Mrs. Jennings ins Boxhorn jagen lässt«, sagte Marianne, »muss mich das nicht hindern, die Einladung anzunehmen. Ich habe keine solchen Bedenken und kann mich mit derartigen Widrigkeiten bestimmt leicht abfinden.«
Eleanor konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als Marianne gegenüber den Manieren einer Person, zu der sie oft nur nach mühseligem Überreden einigermaßen höflich gewesen war, solche Gleichgültigkeit an den Tag legte. Und beschloss, bei sich mitzufahren, wenn ihre Schwester auf der Reise nach London bestand. Denn sie hielt es für nicht richtig, wenn Marianne sich nur von ihrem eigenen Urteil leiten ließ und Mrs. Jennings für die gemütlichen Stunden zu Hause einzig auf die Gnade Mariannes angewiesen war. Sie freundete sich umso leichter mit dieser Entscheidung an, als sie sich erinnerte, dass Edward Ferrars laut Lucys Aussage erst im Februar nach London käme und sie ihren Besuch, ohne ihn ungebührlich zu verkürzen, vorher beenden konnten.